Diese Folge wurde bereits am 30. April aufgenommen. Wir haben uns mit Michael Schmitz unter anderem darüber unterhalten, welche Folgen der Corona-Lockdown für die Sportvereine hat. Ihr ahnt es bereits, infolge sinkender Inzidenzen hat sich in der Zwischenzeit einiges getan, sowie für andere Bereiche des öffentlichen Lebens gelten auch für den Breitensport mittlerweile weitreichende Lockerungen. Auch das Urteil im Metzelder-Prozess, über das wir mit Michael gesprochen haben, liegt einige Wochen zurück. Im Podcast erfahrt ihr aber nochmal, wie Michael das Urteil und den Prozess einordnet. Viel Spaß mit unserer neuen Folge.
Wir sind, was Leistungssportinfrastruktur anbelangt, in Münster eher Kreisklasse als Bundesliga. Du kannst hier kein Fußball-Länderspiel machen, du kannst kein Handball-Länderspiel machen, du kannst kein Volleyball-Länderspiel machen. Es gibt, ich würde sagen, in Münster eine Handvoll Vereine, um die ich mir ganz ernsthaft Sorgen mache. Im Leistungssport ja so, die Vereine, die einigermaßen wirtschaftlich gut durchkommen, die werden dann in der nächsten Saison Vorteile haben gegenüber denen, die vielleicht vorher schon aus der Substanz gelebt haben. Ich glaube, die Sportplätze sahen nie besser aus als im Frühjahr 2020.
Das ist Sportlust. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefton, er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmann-Besteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
Vor über 40 Jahren, 1979, hat er zum ersten Mal die berühmten kleinen weißen Zelluloidbälle fliegen lassen. Seither ist er eine feste Größe der münsterschen Tischtennisszene. Nicht, weil er besonders erfolgreich war, sondern weil er ihr mit Leidenschaft treu geblieben ist. Noch immer ist er Tischtennisabteilungsleiter bei Borussia Münster, dem Verein, der in den letzten 30 Jahren seine sportliche Heimat war. Er selbst sagt, für mich sind Ehrenamt, Vereinsarbeit und Vereine an sich unverzichtbar für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und eben diese Haltung war sein Antrieb, sich zum Vorsitzenden des Stadtsportbundes wählen zu lassen, kurz SSB. Er ist die Stimme für 200 Vereine im Stadtgebiet Münster und heute zu Gast in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Michael Schmitz.
Hallo zusammen.
Michael, jetzt haben wir momentan eine Zeit, wo ihr alle mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt sind, in der es Sport-Apps wie Freeletics gibt. Eigentlich war meine Einstiegsfrage, ob Vereine noch zeitgemäß sind in so einer Zeit. Man könnte auch fragen, ob es Vereine vielleicht auch gerade in so einer Zeit braucht und ob sie vielleicht sogar so eine kleine Renaissance erleben, wenn der Sport wieder loslegen darf.
Ja, ich kann das zumindest mal versuchen, für den Mikrokosmos der Stadt Münster zu beantworten. Ich glaube, hier werden die Vereine stärker gebraucht denn je. Und wir sehen das auch, wenn wir uns die Mitgliederentwicklung nach jetzt gut 15 Monaten Corona anschauen, dann haben fast alle Vereine stabile Mitgliedszahlen. Das heißt, die Sportlerinnen und Sportler bleiben den Clubs treu. Es gibt durchaus mal Ausnahmen, gerade wenn es Sportangebote gibt, die so in Kurssystemen mit kurzfristiger An- und Abmeldung organisiert sind, die jetzt nicht stattfinden können. Dann gibt es auch Austritte. Ansonsten bleiben die Menschen den Vereinen treu. Und sie suchen nach wie vor auch die Nähe. Die Nähe bekommt man jetzt vielleicht nicht mehr aktuell beim Training und beim Wettkampf in der Sporthalle. Aber die kann auf andere Art und Weise auch hergestellt werden. Und gerade die Sportvereine waren in den letzten Monaten unglaublich innovativ dabei, den Kontakt zu Mitgliedern zu halten. Das fing an mit im Sommer letzten Jahres mit Aufstiegsfeiern, die online umgesetzt wurden, mit Trainingsangeboten, mit Fitnessangeboten, aber auch mit Besuchen, mit Einkaufsdiensten für ältere Mitglieder. Das ist alles sehr herausfordernd, sehr anstrengend, aber wir stellen fest, dass die Vereine sehr vital sind, eine gute Struktur haben. Und dass wir einfach auch uns jederzeit da neu erfunden haben, ne? Bis hin jetzt aktuell zu den digitalen Mitgliedsversammlungen, die laufen und auch gut umgesetzt werden.
Warum ist der Trend in Münster, hallo Michael erstmal, warum ist der Trend in Münster anders als in anderen Städten? Weil andere Verbände oder Bünde beklagen ja eigentlich den Mitgliederschwund, der oft auch im zweistelligen Bereich liegt.
Ja, Münster ist ja, das wissen wir als Eingeborene, immer eine ganz besondere Stadt. Sag mal, das fängt schon von der Politik an. Wir waren bei der letzten Bundestagswahl die einzige Stadt, die es geschafft hat, die AfD unter 5% zu drücken. Da können wir alle stolz drauf sein. Wir sind eine der wenigen Städte, die auch wirklich seit vielen Jahren an Einwohnern gewinnt. Und wir sind auch die Stadt in NRW mit der höchsten Vereinsbindung, Mitgliederbindung. Also wenn man den Prozentanteil an der Bevölkerung bemisst, der Mitglied in einem Sportverein ist, dann ist Münster da seit vielen Jahren auf Platz 1. Das heißt, wir haben schon eine starke Bindung zu den Vereinen. Wir sind aber auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, eine relativ reiche Stadt. Und bei uns ist es vielleicht auch leichter zu sagen, ich zahle jetzt mal meine 10 oder 12 Euro Monatsbeitrag für meine Tochter oder meinen Sohn im Sportverein weiter, in der Hoffnung, dass ich mit diesen Geldern dazu beitrage, dass nach der Pandemie diese Sportvereine und die Angebote für meine Kids auch weiter existieren.
Ne? Ich finde es gut, dass du es gleich am Anfang anschneidest, das Thema AfD. Ich finde es gut, dass sie unter 5% sind, aber richtig gut wäre es ja, wenn sie mal 0 wären, oder? Siehst du es anders?
Das sehe ich genauso. Ich muss auch sagen, manchmal werden ja auch Wünsche wahr. Und wir hatten vor der letzten Kommunalwahl den Ball des Sports. Und da habe ich gesagt, wir arbeiten in der Sportpolitik mit der Sportverwaltung und dem SSB super gut zusammen in einem Sportausschuss in Münster ohne AfD. Und ich würde mich freuen, wenn das nach der Kommunalwahl so bliebe. Und das hat ja funktioniert. Und da haben wir ja sogar noch, die Zahl der Ratsmitglieder hat sich halbiert. Und wir arbeiten wirklich als SSB, wir sind parteiübergreifend aktiv. Wir arbeiten mit allen, mit Roten, Grünen, Schwarzen und Gelben, mit Piraten, mit ÖDP, allen gerne zusammen. Aber wir sind froh, dass wir mit den Rechtsauslegern nicht in einen Topf geworfen werden müssen.
So, Sportvereine, die haben ja so eine, sag ich mal, so ein ganz eigenes Innenleben. Also es gibt dann, ich habe das ja als freier Mitarbeiter bei den Westfälischen Nachrichten ganz, ganz oft erlebt. Also man geht dann abends auf so eine Versammlung und da gibt es dann einen Kassenprüfer, einen Schriftführer. Oftmals steht dann da noch ein Wimpel auf dem Tisch. Die Sitzungen, die finden, früher hätte ich jetzt gesagt, in verrauchten Hinterzimmern statt, traditionell aber immer noch in holzvertäfelten Kneipen, leicht biergeschwängerte Luft. Die Vereinsoberen reden sich die Köpfe heiß. Ist das tatsächlich immer noch so oder sitzen da heute eigentlich auch alle modernerweise mit Laptop und sozusagen gibt es immer noch so diesen Nachwuchs oder haben Vereine da auch Probleme?
Würde ich mit einem klaren sowohl als auch beantworten. Okay. Es gibt eben die klassischen Vereine, die mit ganz langer Tradition, die auch durchaus in Hinterzimmern tagen, wo man das Gefühl hat, hat sich über viele, viele Jahre nichts geändert. Es gibt aber eine ganze Bandbreite an Vereinen. Wir haben klassische Stadtteilvereine in Münster, wir haben Einspartenvereine und da muss man sagen, da wird die Mitgliederversammlung vom USC Münster, vom UBC Münster, die wird sicherlich sich etwas anders fühlen als die vom Schachclub oder von dem einen oder anderen Schützenverein. Und wir sehen das, dass es Vereine gibt, die auch strukturell große Probleme haben, wo vielleicht das jüngste Vereinsvorstandsmitglied schon die 7 vorne stehen hat. Und wir sehen Vereine, die auf ganz anderem Level unterwegs sind, ne, wo dann die PowerPoint präsentiert wird, wo es da vielleicht sogar einen Animationsfilm gibt zu Beginn der Mitgliederversammlung. Das ist also, da haben wir wirklich ganz viele Entwicklungen und da ist jeder der 200 Vereine in Münster fast anders, ne, als der andere.
Was würdest du denn sagen? Also es sind ja immer noch mal so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also einmal dieser Entschluss, sich einem Verein anzuschließen, das ist ja das eine, aber dann halt auch noch mal der Entschluss, sich in so einer Form Vorstandsarbeit, Abteilungsarbeit auch zu engagieren. Wenn du jetzt mal so drei Schlagpunkte nennen würdest, also deswegen ist das gut, deswegen kann das für jeden eine schöne Erfahrung sein.
Ich glaube, Ehrenamt muss man erstmal erlebt haben, um es dann auch weitermachen zu können. Es ist einfach eine Bereicherung, glaube ich. Es gibt vielleicht auch dem Leben nochmal einen gewissen Sinn. Und das ist sicher eine schöne Erfahrung zu sehen, wenn man Dinge organisiert, begleitet, vorantreibt, wenn man gerade im Bereich der Jugendarbeit aktiv ist, die, sagen wir mal, auch unsere Gesellschaft ein Stück weit zusammenhalten. Jetzt ist es aber so, der Weg ins Ehrenamt ist ja kein unbedingt gerade, dass man sagt, so, ich möchte jetzt unbedingt hier Übungsleiter, Vorstandsmitglied werden, sondern man wächst da rein. Und man wächst dann besonders gut rein, wenn es zum einen Vorbilder in Vereinen gibt, die das vorleben, die zeigen, wie wichtig das ist und die zeigen auch, wie vielleicht mit wenig Eitelkeit und Interesse und Leidenschaft an der Sache Dinge bewegen kann. Es gibt aber genau auch das Gegenteil, ne? dass es Leute gibt, die in ehrenamtlichen Strukturen unterwegs sind, die das eher als Personality-Show für sich sehen und die auch dem Nachwuchs den Weg versperren. Ne? Und das ist durchaus auch ein Problem, auch in Vereinen, dass es zum einen die Gruppe gibt, die bei der Mitgliederversammlung ruft Wiederwahl, damit sich ja kein Neuer engagiert und auch vielleicht auch kein Interesse hat, sich in so ein Ehrenamt zu begeben. Und die anderen, die auch diesen Weg blockieren. Ne? Wir haben beim SSB mal sowas angefangen vor 2 Jahren. Das nennt sich Tandem-System, wo langjährig ehrenamtlich aktive junge Engagierte an die Hand nehmen und so im Duo versuchen, so diesen Weg gemeinsam zu gehen, so die ersten Schritte, ne? Damit man vielleicht das ein oder andere voneinander lernt, also jung von den Alten und die Alten auch von den Jungen.
Da hätte ich gleich noch eine Anschlussfrage, weil ich habe tatsächlich mal in einer Umlandredaktion mal so eine Serie dazu gemacht, da war das fast so ein bisschen noch anders. Also das Problem da war, das waren Vereine, die alle das Problem hatten, dass die Vorsitzenden eigentlich aus dem Amt scheiden wollen. Und dass sie Riesenprobleme hatten, jemanden zu finden, der in diese Fußstapfen treten möchte. Wie ist das in Münster? Kannst du das sagen? Also gibt es da das Problem auch oder sagst du, Gott sei Dank haben wir diese Probleme nur in einem ganz kleinen Prozentbereich?
Also die Frage wird sich von Verein zu Verein unterschiedlich beantworten. Ich glaube, grundsätzlich ist es ein Problem. Es hat auch deshalb eine so große Problematik, weil die Anforderungen an das Ehrenamt oder an die Vereinsführung massiv steigen. Also das geht los mit Datenschutzgrundverordnung, mit rechtlichen Fragestellungen, auch damit, dass Vereine inzwischen durchaus auch mehr Geld bewegen, als das früher der Fall war. Das heißt, die Verantwortung steigt damit auch. Wir haben es in der wachsenden Stadt auch damit zu tun, dass Vereine von ihren Mitgliederzahlen immer größer werden. Der klassische Stadtteilverein hat heute vielleicht nicht mehr 500 Mitglieder, sondern auch schon mal 2.000, 3.000 oder 4.000. Und wir haben eine Erwartungshaltung bei Mitgliedern, die vielleicht nicht mehr so ist, so das ist jetzt mein Stadtteilverein, sondern das ist mein Verein als Dienstleister und den buche ich vielleicht wie so ein Fitnessstudio oder wie einen Volkshochschulkurs und ich erwarte für meinen Beitrag X die Dienstleistung Y. Und die Antwort darauf ist sicherlich auch eine gewisse Professionalisierung. Ich bin ganz sicher, dass Vereine mit einer Mitgliedszahl von, sagen wir mal, 57 bis 1.000 aufwärts in den nächsten Jahren ohne hauptamtliche Geschäftsstellen nicht werden existieren können.
Ein großes Problem im Vereinssport ist ja auch bei den Ehrenamtlichen, das ist das Gleiche wie bei Ehrenamtlichen, sagen wir mal in der Schule, und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass die Erwartung so hoch ist, dass man von diesem Menschen, der was auch immer macht, zweiter Vorsitzender im Verein ist und Abteilungsleiter nehmen wir mal die Sportart Tischtennis, dass man von dem etwas erwartet, was man eigentlich nicht erwarten darf. Und wie kann man das denn zurückstellen oder wie kann man Menschen darauf aufmerksam machen, dass man extrem viele freie Zeit investiert in diesen Job, Abteilungsleiter, und gleichzeitig, dass man Fehler machen darf. Weil diese Reaktion von anderen Menschen ist ja oft eine negative. Ne? Also man erwartet, dass man das perfekt macht und dann sagt man als Westfale nicht Danke, sondern nickt einmal mit dem Kopf. Und aber wenn man Fehler macht, geht der Shitstorm schon fast los.
Ich versuche das immer so Mitgliedern zu erklären, dass eine Vereinsmitgliedschaft nicht ist, was ist wie ein Mobilfunkvertrag. Das heißt, ich zahle möglichst wenig Gebühr, ich habe möglichst viel Bandbreite und möglichst viele Freiminuten, sondern ich muss einfach schauen, dass das ein Geben und Nehmen ist und dass ein Verein oder ein Vorstand auch nur dann leistungsfähig sein kann, wenn er zum einen also das Vertrauen spürt der Mitglieder und zum anderen auch ein klares Erwartungsmanagement da ist. Und das funktioniert nur durch wechselseitige Kommunikation, durch Erklären, was man tut, durch Transparenz. Und da haben wir mit Sicherheit auch, glaube ich, wenn ich mit einem Verein sage, mindestens 80-90% der Mitglieder oder auch der Eltern von Mitgliedern, die das verstehen. Und die anderen 10-20%, die machen halt die Arbeit. Ne? Das ist aber in der Gesellschaft genauso. Das wird bei Zeitungsabonnenten genauso sein. Ne? 95% glücklich damit, dass die Zeitung jeden Morgen da ist, egal ob Sturm oder Schneechaos ist. Und 2, 3, die rufen jede Woche an und beschweren sich. Ne? Und man darf diese Wahrnehmung dann nicht zu groß werden lassen. Man muss dann einfach schauen. Ich sag mal, es ist ein Punkt, den wir auch mal sagen, Ehrenamt soll und muss auch Spaß machen und Freude bereiten. Das sind sicherlich Faktoren, die diese Freude eher reduzieren. Und klar, da muss man sich im Ehrenamt untereinander stärken und braucht man auch sagen wir mal, ein hohes Maß an Eigenmotivation, gar keine Frage. Ne? Vielleicht ein bisschen Leidensfähigkeit.
Ja, das stimmt. Wir wollen mal, es ist ja ein Podcast über dich und weniger über den SSB oder über Vereine. Wir müssen mal dem Geheimnis auf die Spur kommen, warum du dir das antust. Und deshalb beginne ich schon mal, du bist ja in einem mythischen Jahr fast schon geboren, 1968, du bist ein 68er.
Alt-68er.
Ein Alt-68er, bist du das wirklich? Bist du, oder was verbindet dich mit 1968?
Ja, das ist in der Tat mein Geburtsjahr. Ich 12. April geboren. Das ist der Geburtstag, an dem übrigens auch Joschka Fischer geboren ist, zu einem anderen Jahr. Und Herbert Grönemeyer, das erklärt auch einen Teil meines Musikgeschmacks und vielleicht auch einen Teil meiner Grundeinstellung so. Und ich bin sicherlich kein Revoluzzer und kein Alt-68er, aber ich bin sicherlich alles andere als ein konservativer Mensch. Ich bin jemand, der versucht, Dinge auch zu verändern, zu bewegen, auch Dinge zu hinterfragen.
Ja, jetzt ist der erste Meilenstein, wir nehmen mal Schule ist nie ein Meilenstein. Schule ist nur ein Mittel zum Zweck, damit du die ersten 18, 19, 20 Jahre, hängt davon ab, überleben kannst, ne, wenn du tatsächlich Abi machst. Aber 1979 trittst du Borussia Münster bei und spielst Tischtennis. Warum spielst du Tischtennis und warum gehst du nicht Flemm oder Pöllen oder warum gehst du nicht zu Preußen Münster? Warum beginnst du mit Tischtennis bei Borussia Münster?
Die Geschichte hat eine Vorgeschichte. Ich war 1976 schon Mitglied bei Borussia und habe Fußball gespielt und habe sogar ein einziges Freundschaftsspiel mal bestritten. Das haben wir damals, glaube ich, 16-17-0 gewonnen. Und ich habe das entscheidende Tor geschossen zum 14-0. Und nach dem Spiel hat mich der Trainer zur Seite genommen und hat gesagt, Michael, du hast ein Tor geschossen, das ist mit Fußball, glaube ich, nicht so die richtige Sportart. Such dir mal was anderes aus. Und ich muss sagen, ich interessiere mich extrem für Sport, also auch schon von Kindesbeinen an. Aber ich war nie besonders sportlich, ne? Und ich bin so in der Schule immer so, wenn es darum ging, Mannschaften zu wählen, beim Fußball oder Handball, Volleyball, war ich immer so unter den letzten drei. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt suchst du dir mal was aus, was ein bisschen einfacher ist. Habe im Urlaub mal ein bisschen Tischtennis gespielt. Und bin dann, mein Vater, der gesagt hat, da gibt's aber Borussia auch eine Tischtennissparte, habe mich damals zum Training gefahren. Es war damals noch eine Josefschule an der Hammer Straße und dann bin ich da hängen geblieben, ne? Da waren dann auch noch 3-4 Leute nach und nach, die bei mir in der Schulklasse waren. Und dann hat sich das so gefügt, ne? Also zumindest war da die Talentfreiheit nicht so stark zu spüren. Und es hat am Ende dazu geführt, dass wir so viele Tischtennisleute waren rund ums Umfeld auch vom Hittorf-Gymnasium, dass wir sogar eine Oberstufe, einen eigenen Tischtenniskurs hatten.
Mhm. Aber wenn ich jetzt, wenn du das so sagst, 1976, Deutschland scheitert in der Fußball-Europameisterschaft. Wer war dein Trainer und was für einen Kontakt hast du zu diesem Trainer noch, der dir gesagt hat, mach alles, nur spiel nicht Fußball, weil das ist ja eigentlich die Kernaussage gewesen. Hat das auch mit dir gemacht, ne?
Ja, ich glaube, ich war damals schon ziemlich schmerzfrei. Ich bin nicht sicher, wer der Trainer war. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es Jürgen Hellwig war. Ich habe mit Jürgen Hellwig auch mal darüber gesprochen. Der ist ja heute noch bei Borussia im Bereich der Damen aktiv. Aber er konnte sich nicht mehr an mich erinnern. Ne? Das hat mich dann im Nachgang natürlich schon stark getroffen. Ne?
Ja. Aber okay, du fängst Tischtennis an und sagst, du suchst einen einfachen Sport. Und ich habe selber Tischtennis gespielt und ich war kein netter Typ beim Tischtennis tatsächlich. Es hat mich wahnsinnig gemacht, wie schwierig und kompliziert der Sport war oder ist. Also es gibt kein perfektes Spiel im Tischtennis, glaube ich. Im Fußball schon, wenn man 18-0 gewinnt, dann ist es perfekt. Aber im Tischtennis ist es ja so, dass man, wenn man so eine leicht schizophrene Ader wie ich habe, dass man dann gerne mal durchknallt. Ne? Dass dann alle Lichter ausgehen. Warum dann Tischtennis? Und bist du netter beim Tischtennis? Bist du netter an der Platte?
Meine Mitspieler sagen ja, meine Gegenspieler sagen nein. Also ich kann das teilweise, was du sagst, teilen, aber du warst im Tischtennis auch immer noch so 2-3 Ligen erfolgreicher als ich. Das heißt, bei dir war der Ehrgeiz wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Ich war ja froh, dass ich Teil einer Mannschaft sein durfte, dass ich Spaß gehabt habe an der Geschichte. Ich bin da relativ früh eingestiegen, dann auch mit ins Jugendtraining. Ich glaube, das war, was war das, 1988, 89 meinen ersten Trainerschein gemacht. Und habe an der Stelle dann versucht, mein begrenztes Halbwissen dann an die Kids weiterzugeben. Und das hat in der Tat auch dann ganz gut funktioniert. Ne? Und das war etwas, was mir dann Freude gemacht hat, dass wir ja so von ganz unten angefangen sind. Und auf einmal waren wir mit unseren Schülern westdeutscher Meister, westdeutscher Pokalsieger. Und dann ging das so auf der Ebene ganz gut weiter. Ne?
Warst du ein guter Trainer? Oder jetzt für dich selber, in deiner eigenen Wahrnehmung? Man kann ja immer sagen, ich habe es auch mal versucht und ich habe immer gedacht, boah, Trainer macht mich noch kränker, als ich sowieso schon bin beim Tischtennis.
Also ich war bestimmt kein guter Trainer, aber ich war ein guter Koordinator, weil wir immer so ein System geführt haben, dass einer den ganzen Spielbetrieb organisiert hat. Wir hatten damals, das war für Münster einmalig, 15 Mannschaften im Jugendspielbetrieb. Heute sind es noch zwei. Wir hatten zwei Mannschaften in der höchsten Klasse und in den unteren Klassen waren wir auch, Altersklassen waren wir auch gut dabei. Und wir hatten, glaube ich, insgesamt ein gutes Händchen für weitere Trainer. Wir haben den Stefan Schulte-Kellinghaus damals als C-Lizenztrainer akquiriert. Der ist heute Verbandstrainer und später Bundesliga-Trainer auch mal geworden in den Coesfeld. Wir hatten den Benne Laugmann am Start, Achim Wappner, der zum Sportinternat nach Heidelberg gegangen ist und wirklich viele gute Trainer, bis zum Schluss mit dem Peter Luther, der ja auch hier in Münster ein bekannter Name ist, sodass wir immer eigentlich ein gutes Umfeld hatten für Trainer, die auch gut vermitteln konnten. Und ich war mehr so der Backup dann eigentlich. Ne? Ich habe die Orga gemacht, Spielbetrieb organisiert und die Halle auf- und abgeschlossen, um mich um die Talentfreien gekümmert. Ne?
Fühlt sich das dann, also das ist ja etwas, man ist Trainer und merkt, okay, ist vielleicht nicht so meine Passion und du findest dann dieses, ich bin auf einmal das Orga-Kind. Man kann auch sagen, das Faktotum im Verein, was jetzt gemein ist, aber ich sag's trotzdem, weil aber du schließt die Halle ab, du guckst, dass die Papierkörbe sauber sind, du guckst, dass sie von A nach B kommen. Wie schnell arrangiert man sich damit?
Das haben wir alle zu der Zeit gemacht und ich habe ja zusätzlich dann also in der heißen Phase auch noch wirklich dreimal die Woche 4 bis 5 Stunden am Tisch gestanden und mit den Leuten trainiert. Ne? Das kam ja noch dazu. Ne? Hm. Ansonsten rein das Faktotum zu sein, das wäre sicherlich nicht eine Rolle gewesen, mit der ich mich so unbedingt wohl gefühlt hätte. Das ist ganz klar.
Du hast uns verraten, dass du Einsätze bis in die Oberliga oder Regionalliga, ne?
Ja, ich habe 2-mal in der Regionalliga aushelfen müssen. Das war eine Phase, in der unsere Mannschaft in der Regionalliga in einem schweren Kurs war. Wir hatten uns damals von 2 Spielern auch getrennt zur neuen Saison. Die sind dann aber auch zum Ende nicht mehr angetreten. Und da mussten wir die Mannschaft auffüllen, weil es sonst Ordnungsstrafen gibt. Und die sind im Tischtennis recht saftig. Ne? Und dann bin ich dann 2 oder 3-mal da angetreten.
Ja. Und mit welchem Resultat muss man jetzt? Wie war das? Wie fühlt sich das dann an? Hast du dann eine richtige Klatsche bekommen oder war das dann...
Ja, also ich weiß nicht, ich kann mich an einen Doppel erinnern, da hatten wir sogar mehrere Satzbälle, ne? Und ansonsten habe ich dann so, wenn der Satz bis 11 ging, meine 4, 5 Punkte geholt, ne? Einmal auch 7 oder so, ne? Aber das war es dann auch, ne?
Jetzt muss ich den Uli nochmal abwürgen, weil ich habe Oberliga gespielt, eine Serie, und das war damals die dritthöchste deutsche Spielklasse und ich habe an 6 gespielt und ich habe alle Spiele verloren. Ich habe alle Spiele verloren und ich habe 1 gewonnen. Und ich fand, das war wie. WM-Titel. Also dieser Satzgewinn, Fast-Satzgewinn, fühlte sich auch so an?
Der fühlt sich auch so an. Ich hatte ein paar Jahre davor mal einen Einsatz in der Oberliga, da haben wir auch unsere Doppel in 5 Sätzen verloren, gegen die Nummer 1 und 2 damals von LTV Lippstadt. Ne? Und das ist dann schon ein geiles Gefühl, ne? Wenn du merkst auf einmal, ich bin ein Materialspieler, ich spiele auf der Rückhand mit langen Noppen, ne? Das ist erstmal für die Leute in den oberen Klassen gewöhnungsbedürftig, ne? Und danach machst du schon mal deine ersten 2, 3 Punkte mit den Aufschlägen, bis dann irgendwie merken, der kann ja eigentlich doch gar nichts und dann rollt der Zug, ne?
Ja.
Welche Fähigkeiten hättest du dir denn gerne mal abgeguckt, damit das sozusagen was geworden wäre mit der dauerhaften Regionalliga?
Also ich glaube, wenn man Tischtennisspieler ist und sich so Vorbilder anschaut, dann guckt man immer in Deutschland Richtung Timo Boll. Und Timo Boll ist so ein Typ, der hat einfach so eine maximale Gelassenheit, das, was Alex gerade beschrieben hat. Der steht von morgens bis abends seit jetzt vielen Jahrzehnten am Tisch und lacht. Der hat einfach einen Spaß an seiner Aufgabe. Und der ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, Alex, also von diesem Psycho am Tisch. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die ist super. Ne? Und mit der kommt man ganz weit. Ne? Wenn man dann noch gewisse technische Fähigkeiten hat, ich würde mir mal so einen tollen Vor- und Topspin wünschen, dann kann das was werden. Ne? Könnte das was werden.
Gibt es denn was, wo selbst mal so ein Trainer bei dir verzweifelt ist, was er dir unglaublich gerne beigebracht hätte und irgendwann gesagt hat, oh Mensch, Michael, das lassen wir besser.
Ja, das ist der Vor- und Topspin.
Ach so, das ist der. und du hast das ja gerade auch schon angedeutet, es gibt halt Menschen, die sind so ein bisschen wesensverändert, wenn sie an die Platte gehen, beziehungsweise sind dann wieder wesensverändert, wenn sie von der Platte weg dürfen. Gibt es so... entwickelt man so eine innerliche Haltung oder lernt man da irgendwas, wenn man an der Platte ist und wenn, so wie Alex das halt sagt, wenn man es halt nie schafft, also wenn dieses perfekte Spiel, man weiß, es ist eigentlich was Unerreichbares, was man jetzt gerade da versucht.
Ja, ich glaube, das, was ich gerade von Timo beschrieben habe, das versuche ich mir manchmal auch so, wenn ich immer mal ab und zu mal spiele, zurzeit geht es ja sowieso nicht, dann versuche ich mir dann irgendwie zu beherzigen, dass man wirklich entspannt bleibt, ne? Und dann führst du vielleicht 10-7, 10-8 und dann kommt wieder ein Netzball vom Gegner und ein Kantenball und du lächelst das einfach weg. Ne? Dann hast du auch die Chance, so ein Ding trotzdem zu gewinnen und mit Freude vom Tisch zu gehen. Ne? Und
wobei ich gerne den Gegner verletzt hätte, wenn er einen Netzball bei 10, als ich noch gespielt habe, ging es bis 21 im Satz, im Übrigen, noch, so lange ist das schon her. Also ich würde den Gegner dann gerne verletzen, abgrätschen, wenn er einen Netzball spielt oder einen Kantenball. Ich weiß nicht, wenn du diese Lässigkeit hast, Es hat mich verrückt gemacht und es hat mich total befreit, wirklich. Und ich glaube, ich bin auch in der Außenwahrnehmung ein netterer Typ geworden, als ich aufgehört habe, Tischtennis zu spielen, weil mich der Sport, der hat mich echt verrückt gemacht, total verrückt gemacht. Ne? Also naja gut, aber jetzt erzähle ich zu viel von mir und ziehe das fast schon hier mit zurück. Uli, du bist dran, sag irgendwas.
Genau, ich muss das unterbrechen. Jetzt ist man auch gerade im Stadtsportbund, hast du ja mit unglaublich vielen Vereinen irgendwie auch zu tun. Du musst dich, hast jetzt ja nicht nur mit Tischtennisspielern zu tun, auch mit Schachspielern, mit Anglern, weiß der Geier, wer da noch alles organisiert ist. Was für eine Fähigkeit muss man da an den Tisch legen? Weil aus der eigenen Erfahrung, die ticken ja auch alle ganz unterschiedlich. Also du hast ja mit unfassbar vielen unterschiedlichen Menschen zu tun.
Ja, jetzt muss ich dazu sagen, die meisten Kontakte laufen ja gar nicht über mich. Ich bin zwar als Vorsitzender Teil eines Vorstands, wir verstehen es auch als Team, sind wir sicherlich so ein bisschen das Gesicht nach draußen und die Brücke auch von den Vereinen, also aus dem Ehrenamt zum Verein in unsere Geschäftsstelle. Wir haben ja ein hauptamtliches Geschäftsstellenteam, das insbesondere die ganzen Dienstleistungen für die Vereine, wenn an einer Stelle konkret der Schuh drückt, wenn Projekte voranzuschieben sind, wenn es um Baumaßnahmen geht, wenn es um finanzielle Fragen geht, beackern. Was für uns wichtig ist im ehrenamtlichen Vorstand, ist die Offenheit, also die Gesprächsbereitschaft, immer Ansprechpartner auch zu sein für die Vereine, zu verstehen, wenn es Probleme gibt, wenn es Sorgen gibt, und dann diese Dinge dann vielleicht auf einen guten Weg wiederzubringen, eine Lösung zuzuführen und da Brücken zu bauen.
Jetzt ist momentan ja tatsächlich für das ganze Vereinsleben, für den Vereinssport, für die Vereine ist es eine relativ schwierige Phase, weil einfach das ganz wenig nur stattfinden kann. Also man sieht draußen, die Leute wollen Sport machen, so wie es geht. Ganz viele gehen laufen, Fahrrad fahren, Speckbrett spielen. Gibt es was, wo du sagen würdest, naja, vielleicht ist bei diesem ganzen Mist, was jetzt gerade passiert, wo versteckt sich aus deiner Sicht vielleicht ein heimlicher Gewinn an der aktuellen Situation?
Ja, ich glaube, es gibt so ein paar heimliche Gewinne. Das erste war das Thema Digitalisierung, dass Sportvereine angefangen haben, also auch Gremiensitzungen, Trainerbesprechungen über so Sachen wie Zoom-Meetings und Co. Zu organisieren. Das hat den Austausch zum einen aufrechterhalten, das hat aber auch dazu geführt, dass man den Austausch intensiviert, dass man halt sagt, wir müssen uns jetzt nicht alle 4 Wochen nur zu einer Vorstandssitzung treffen, sondern wir können nochmal zwischendurch mal für eine Stunde so einen Zoom-Austausch machen. Wir haben die Kommunikation dadurch aufrechterhalten. Wir bleiben auch, weil es eben auch so solche Videokonferenzen als Mitgliederversammlung gibt oder, wie ich gerade gesagt habe, als Aufstiegsfeier oder Trainertreff oder Mitgliedertreff. Wir bleiben auch sichtbar für die Mitglieder. Das ist das eine. Dann hat der erste Lockdown, der war ja relativ kurz, im März, April letzten Jahres dazu geführt, dass man gedacht hat, es geht jetzt jede Woche los und so insbesondere in den Vereinen, in den Stadtteilen, den klassischen mit Fußballstadion, haben die Mitglieder sich erstmal aus Langeweile um ihre Sportanlagen gekümmert. Ich glaube, die Sportplätze sahen nie besser aus als im Frühjahr 2020. Ne? Da war kein bisschen Unkraut mehr zu sehen und überwohl die was ich Tore gestrichen, was ich gemacht. Das war so ein Punkt. Und jetzt denken Vereine verstärkt auch darüber nach, wie sie sich zukunftsfähig, um mal dieses Modewort zu sagen, aufstellen, also wie sie sich weiterentwickeln, wie sie ihre Strukturen professionalisieren, aber auch wie sie ihr Sportangebot verändern. Ne? Also das Thema Draußensportangebote, das wird immer wichtiger. Ne? Also Vereine, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die TG Münster, die 90% des Sportangebots in der Halle hat. Die haben natürlich ein ganz anderes Problem als so ein Verein wie mein Heimatverein Borussia Münster, wo von 1000 Mitgliedern 800 Fußballspieler sind. Ne? Da können jetzt auch zumindest die unter 14-Jährigen weiter trainieren. Die Leute können einzeln auf dem Platz was machen. Das geht ja alles noch. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass man nochmal kritisch reflektiert. Was will ich eigentlich mit meinem Verein? Was ist so unsere Zielstellung? Wie können wir auch über die nächsten Jahre gut unterwegs sein. Und es gibt Gott sei Dank eine ganze Menge Hilfsprojekte, Unterstützungsprojekte, also nicht nur vom SSB oder von der Stadt, auch vom Landessportbund und von den Fachverbänden, die Vereine da durchaus mal unterstützen.
Gibt es denn Gewinner, tatsächlich Gewinner aus dieser Corona-Krise, wo Vereine rauskommen werden, wo du vermutest, das sind die Vereine, die den Profit aus dieser Krise ziehen können. Jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne, sondern weil die Vereine größer werden, effektiver sind, weil sie genau das richtige Sportangebot haben. Und gibt es auch ganz klassische Verlierer oder tiefe Verlierer, tiefe Abstürzler?
Ja, ich glaube, diese richtigen Schäden, die werden wir erst so, wenn es mal irgendwann wieder losgeht, ich hoffe mal so ab Sommer, wenn wir so einigermaßen wieder zur Normalität hoffentlich zurückkehren können, dann werden wir erstmal diese ganzen Kollateralschäden von Corona sehen, also in den Vereinen, aber auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, im Stadtleben. Ich glaube, es wird keine richtigen Gewinner geben, aber es wird welche geben, die stabil geblieben sind, und es wird welche geben, die etwas mehr verloren haben. Und dadurch wird es eine Differenzierung geben, ne? Also das ist im Leistungssport ja so, die Vereine, die einigermaßen wirtschaftlich gut durchkommen, die werden dann in der nächsten Saison Vorteile haben gegenüber denen, die vielleicht vorher schon aus der Substanz gelebt haben.
Gibt es denn aus deiner Sicht so Vereine, die, wo du jetzt schon sagen kannst, boah, denen müssen wir helfen, das wird nicht gut gehen, sonst oder das geht sowieso nicht mehr gut, die sind quasi fertig. Siehst du solche Vereine?
Es gibt, ich würde sagen, in Münster eine Handvoll Vereine, um die ich mir ganz ernsthaft Sorgen mache. Jetzt bin ich Gott sei Dank nicht der Einzige. Also es gibt auch, sagen wir mal, im Sportdezernat, in der Sportverwaltung auch diese Sicht, weil man seine Pappenheimer ganz gut kennt. Und es wird auch Möglichkeiten und Wege geben, diese Vereine weiterzuhalten und zu sichern, weil sie dann für den Stadtteil oder für die einzelne Sportart halt so relevant sind, ne? Also muss ich einfach sagen, wenn ich dann vielleicht am Ende mal 30.000 oder 50.000 Euro investiere, um einen Verein am Leben zu halten, dann schaffe ich damit so viel Benefit für das Viertel oder auch für die Gesellschaft, dass es das allemal wert ist, ne? Also wir reden ja in anderen Bereichen über ganz andere Rettungspakete, ne?
Also es geht meistens dann auch aus deiner Sicht um Geld, dass die Summe X fehlt, um den Betrieb wieder ans Laufen zu kriegen und um die Sache wieder rund zu kriegen.
Ganz genau. Man kann sich das ja vorstellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Tennis- oder ein Badminton-Verein wäre und ich habe einen Trainingsbetrieb und vermiete auch Hallenzeiten und das geht jetzt über anderthalb Jahre nicht, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Oder wenn ich die Sporthalle auch für Events nutze oder ähnliche Geschichten, oder wenn ich auch darauf angewiesen bin, über Großveranstaltungen auch Teil meines Vereinsetats zu decken und diese Großveranstaltungen nicht stattfinden, dann kann man sich überlegen, was das für die Vereine dann auch bedeuten wird. Ne?
Es gibt jetzt so... Ja, es gibt ja so eine Entwicklung, dass ich Sachen selbst organisiere, ne? Es gibt diese über Social Media, dass sich Gruppen finden, die draußen Sport machen oder sonst irgendwas machen. Siehst du da eine Konkurrenz heranwachsen, auch aufgrund der Pandemie, dass die Menschen sagen, oh, wir organisieren uns das jetzt selber über, was weiß ich, Facebook, Instagram und machen das und die Vereine sind damit raus?
Ja, das ist eine Entwicklung, die gibt es eigentlich auch schon vor Corona, dass wir zum einen diesen klassischen vereinsgebundenen Sport haben, hier in Münster halt auch über Jahre und nach wie vor auch noch mit einer steigenden Mitgliederzahl, aber gleichzeitig auch den vereinsungebundenen Sport und auch einen Drang in der Gesellschaft zu sagen, ich möchte mich gar nicht an so einen Verein binden, ich möchte einfach spontan bleiben. Und ich glaube, wir brauchen hier in beiden Seiten Offenheit. Also ich halte es auch wichtig, dass Vereine Angebote machen, die vielleicht ohne Mitgliedschaft ermöglicht sind, um so diesen Wechsel dann zwischen beiden Gruppen hinzubekommen. Also ich nehme mal so ein Beispiel, bei Borussia Münster gibt es so ein Projekt einmal die Woche, das nennt sich Funinho, das ist so ein Fußballprojekt für Kids unter 12, die spielen dann auf 4 Toren und es gibt also keine richtig festen Regeln, also es geht insbesondere darum, sich zu bewegen, Tore zu schießen, Erfolg zu haben, und da können nicht nur die Vereinsmitglieder mitmachen, sondern alle, die im Viertel wohnen, die können einfach da auflaufen, in Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, und können da mitkicken, und solche Dinge, auch im Bereich Bewegung. Wir haben ja sowas auch wie Sport im Park, was gerade in Münster richtig boomt, das miteinander zu vernetzen. Dann können Vereine vielleicht auch die Sportstätten dafür zur Verfügung stellen, für diesen vereinsungebundenen Sport, und man kommt vielleicht auf Dauer doch dann in die Mitgliedschaft. Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Ne?
Es gibt in Münster, also ich wohne hier in der Nähe vom Ostbad, wo es eine total schöne Sportanlage gibt mit Basketball, Speckbrett, Beachvolleyballanlage ist dort. Also wirklich total schön. So in Sachen Sportstätten, ist Münster da gut aufgestellt, oder würdest du sagen, naja, sowas wie am Ostbad ist vielleicht auch so ein, ist ein tolles Projekt, aber müsste man im Grunde vervielfältigen, oder sowas bräuchte es eigentlich in vielen Stadtteilen, oder wie würdest du das einschätzen?
Ja und nein, Münster ist insgesamt im Vergleich zu vielen anderen Städten, was die Breitensportinfrastruktur anbelangt, hervorragend aufgestellt. Das geht immer noch mehr, ist gar keine Frage. Wir werden jetzt auch mit der Stadt anfangen, ab Juni so ein Projekt der Sportstättenentwicklungsplanung und der Sportentwicklungsplanung für Münster über mehrere Jahre angehend zu entwickeln, wo wir uns die Bedarfe in allen Stadtteilen, allen Vereinen anschauen und gucken, wie man das dann auch so in so ein Zielbild für die nächsten 20, 30 Jahre verwandelt, dass man nicht immer sagt, man diskutiert punktuell nur jetzt nur die Anlage im Stadtteil Handorf oder nur im Stadtteil Amelsbüren, sondern schaut sich grundsätzlich mal die Versorgung der Stadt insgesamt an und findet dann also Möglichkeiten, das auch so hinzubekommen, dass alle Stadtteile da möglichst gleichmäßig und gut versorgt werden. Da sind wir super unterwegs, glaube ich, auch wenn man mal außerhalb von Münster als Sportredakteur unterwegs ist und sich Sportanlagen anguckt in der Kreisliga oder Bezirksliga, dann muss man sagen, ist Münster wirklich auf einem guten Weg. Im Bereich des Leistungssports sind wir absolute Entwicklungsstadt. Das sage ich deshalb, wir haben ja vor einigen Monaten erlebt, die Bewerbung um Olympia 2032 in der Metropolregion Ruhr. Und da haben wir gesagt, wenn sich das Ruhrgebiet Rheinland um Olympia bewirbt, dann müssen wir als SSB Münster oder als Sport in Münster auch sagen, Leute, wir wären ja auch gern mit dabei. Jetzt nicht in der Hoffnung, dass wir dann im Austragungsort wären von vielen Sportarten, aber zu sagen, wenn dann die Sportinfrastruktur im Spitzensport ausgebaut wird in NRW und dafür Milliarden investiert würden, dann darf sozusagen das Münsterland und Münster nicht noch weiter abgehängt werden. Und in dem Zusammenhang haben wir uns einfach mal immer Gedanken gemacht, was wäre denn jetzt wirklich, wenn Olympische Spiele im Ruhrgebiet stattfinden würden? Und man müsste sagen, was kann man in Münster umsetzen? Und da muss man sagen, in Münster gibt es so gut wie keine Möglichkeit, irgendwas an Sportangeboten umzusetzen. Du kannst hier kein Fußball-Länderspiel machen, du kannst kein Handball-Länderspiel machen, du kannst kein Volleyball-Länderspiel machen. Das Thema Reitsport könnte man jetzt noch andenken. Das ist aber für Aachen gesetzt, wenn es überhaupt mal Olympische Spiele im Ruhrgebiet geben würde. Rudern am Kanal kann man sich schwer vorstellen. Das Einzige, was überhaupt noch denkbar wäre, das wäre Beachvolleyball vorm Schloss und das wäre vielleicht Radsport, wo man dann vielleicht am Münsterland vorbeifährt, einige Kilometer. Ne? Und da sieht man einfach mal, wir sind, was Leistungssportinfrastruktur anbelangt, in Münster eher Kreisklasse als Bundesliga.
Was würdest du denn vorschlagen? Also das Preußenstadion, es scheint ja Bewegung zu geben. Hundertprozentig sicher kann man sich nicht sein, in Anbetracht der Finanzen nach Corona. Aber da scheint ja etwas in Bewegung zu sein. Was wären denn so... Nenn mal 3, 4 Leuchtturmprojekte für den Spitzensport in Münster. Im Hintergrund ist ja auch eine WWU, eine riesige Universität mit Leistungssportlern, die aber meistens, was weiß ich, wo Sport machen. Ne? Judo in Wasserburg, Fußball in Kattenfenne. Auf jeden Fall spielen sie nicht in Münster. Was müsste passieren so in Sachen Sportstätten für Spitzensport in Münster aus deiner Sicht?
Ich glaube, Leistungssport funktioniert immer dann, wenn 2, 3 Dinge zusammenkommen. Sicherlich ein gut aufgestellter Verein, aber die inzwischen mindestens genauso wichtig, eine passende Sportstätte. Da sieht man ja auch daran, dass in vielen Sportarten längst über Fußball hinaus, guck mal Richtung Eishockey, Handball und Co., Basketball, die großen Teams in die Großstädte wandern. Ne? Früher war Handball Großwaldstadt und Gummersbach, ne? Heute sieht das eher anders aus. Ne? Kiel, Hamburg und Co. Und in anderen Sportarten ist es ähnlich. Und ich brauche eine Fanbase. Und das finde ich das Tolle, was Münster als Sportstandort auszeichnet, dass wir extrem treue Fans haben. Wenn eine Mannschaft in Münster, sei es im Fußball, Handball, Volleyball, wo auch immer, Basketball, in der Liga einigermaßen erfolgreich mitspielt, dann haben die im Liga-Vergleich immer extrem hohe Zuschauerzahlen. Das muss man aber sagen. Gucken wir jetzt mal den Volleyball-Bundesligisten USC mal in den letzten 2, 3 Jahren nicht genau an, weil der eher immer so im unteren Drittel mitgespielt hat. Aber sobald die im Mittelfeld waren, oben mit dabei waren, hatten die einen super Zuschauerschnitt. Das galt für die Preußen in der dritten Liga genauso wie die Jahre in der zweiten Liga oder in der Regionalliga. Und das habe ich selbst im Tischtennis erlebt in dem Jahr, als wir zweite Liga gespielt hatten. Da waren wir 2 Letzte, aber hatten den mit Abstand höchsten Zuschauerschnitt. Ne? Das heißt, wir haben eine treue Fanbase, aber wir haben halt nicht die Sportstätten. Ne? Und wenn der USC eine Klasse höher geht, UBC eine Klasse höher geht, dann wird diese Halle auf Dauer auch nicht mehr reichen. Ne? Das heißt, wir bräuchten zu diesen Traditionsvereinen, das sind halt die großen 3 von Bergfidel, Preußen, USC, UBC. Wir brauchen für die eine gute Sportstätte. Wir bräuchten eine vernünftige, große Sport- und Veranstaltungshalle, 5.000 Zuschauer aufwärts. Ansonsten wird das auf Dauer nichts mit Richtung 1. und 2. Liga. Und bei den Preußen ist es so, dass wir, glaube ich, im Stadion auf einem guten Weg sind. Und auch da kann man sagen, wenn wir dieses Stadion haben, gibt es verschiedene Varianten. Lasst uns die größtmögliche nehmen. Dann haben wir auch die Chance, zumindest mal so ein Frauen-Bundesliga-Länderspiel mal in Münster zu sehen.
Also es ist ja so, die Mentalität in Münster ist ja tatsächlich, glaube ich, eine andere. Ne? Also es gibt ja oft dieses, ach, seid doch zufrieden, wenn das Stadion zumindest halbwegs zweitligatauglich wäre. Ach, seid doch zufrieden, wenn ihr 4.000 Zuschauer habt. Jetzt sagst du, ja. 5.000 Zuschauer aufwärts. Ich stimme dir doch zu 100% bei. Ich glaube aber, dass man so ein Mentalitätsdreh bräuchte eigentlich in der Politik auch, dass die Leute sagen, jo, wir brauchen das. Wir sind eine 330.000 Einwohnerstadt. Wir brauchen zweite Liga Fußball. Wir brauchen 2, 3 Erstligisten auf Top-Niveau oder auf gutem Niveau. Muss ja nicht gleich Rhein-Neckar-Löwen sein. Aber Handball ist für mich so ein Beispiel. Ich glaube, dass das total durch die Decke gehen würde in der entsprechenden Halle mit den entsprechenden Bedingungen. Würdest du das auch so sehen, dass man diesen Spitzensport in Münster unbedingt braucht eigentlich?
Ich glaube, man braucht ihn und man braucht wirklich auch diese Mentalitätsdrehe, weil das in der Tat so ein bisschen so ein Kennzeichen für Münster ist, dass man sich, wenn man so eine Leistung hat, dass man sich immer gleich dafür rechtfertigen muss. Also ich meine, das Beispiel, wir haben superklasse Radrennen mit dem Münsterland Giro jedes Jahr in Münster, wo dann auch die Weltelite inzwischen Münster Station hat. Aber das funktioniert in Münster nur, weil man das koppelt mit dem Jedermannrennen. Man sagt, wir machen hier ja ganz viel für den Breitensport. Das ist auch ein Wert an sich. Also das Jedermannrennen ist großartig und ist auch einmalig, glaube ich, in der Radsportszene. Aber ohne das Jedermannrennen wird das Profirennen nicht funktionieren. Und der Volksbank-Marathon, da muss ich auch schon fast immer dafür entschuldigen, dass da vielleicht am Ende immer jedes Jahr noch 5 oder 10 Profiläufer eingekauft werden, die zumindest dafür sorgen, dass da auch vorne spannende Zeiten erzielt werden. Das ist so eine typische Münstersche Mentalität, ne? Also, dass man da also ein bisschen zurückhaltend ist. Und der Stadt geht es ja auch so ganz gut, der geht es vielleicht manchmal auch zu gut, ne? Dass man das auch gar nicht braucht. Also wir müssen uns nicht wie Dortmund über einen Fußball definieren, sondern viele andere schöne Dinge. Ne? Aber wir haben eben auch im Sport Schnittstellen, gilt fürs Rudern, das gilt für den Radsport sicherlich, wo wir auch das zum Teil des Stadtmarketings werden lassen. Und ich glaube, wir brauchen einfach da sicherlich ein bisschen mehr mutiges Bekenntnis zu und müssen auch die mutig sind, auch in anderen Sportarten, ich denke da insbesondere ein Leuchtturmprojekt wie Boxen, die müssen wir auch unterstützen. Ne? Die brauchen, glaube ich, vom Stadtmarketing, vom Stadtsportbund, aus der Politik heraus brauchen die ganz viel Support. Ne? Damit wir diese für Münster auch total wichtigen Projekte, dass wir die weiter vorantreiben. Ne?
Ist das so, dass man manchmal merkt, dass es gerade wenn das ums Geld geht und um Investitionen, dass Sport dann doch nur nice to have ist?
Ja, das ist sicherlich so. Wir versuchen ja auch, sag mal, wenn ich über den SSB spreche, diesen Sport auch immer wieder in die Gesellschaft reinzubringen, ne? Weil es ist immer noch und in so einer Stadt wie Münster vielleicht auch noch stärker ausgeprägt. Sport wird manchmal so ein bisschen belächelt. Es gibt ja so diese Phase, ne, wir haben ja alle noch diese ganzen Fußballersprüche, ne, was ich von Andi Möller, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien und so diese Dinge. Das heißt, Sportler werden ja oft auch in eine etwas tumbe Ecke gestellt. Ne. Denk vielleicht auch daran, so aus der eigenen Schulzeit, Sportlehrer waren nicht immer nur auch die hellsten Kerzen auf der Torte, ne, dass man sagt, so die Sportler sind immer in so einer Ecke. Aber man darf nicht vergessen, das sagen heute ja auch Studien, Sport und Bildung, Wissenstransfer, das ist untrennbar miteinander verbunden. Und je besser sich junge Menschen bewegen und je mehr sie auch Sport treiben, desto besser sind auch schulische Leistungen, desto besser ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und sagen wir, diesem Sport diesen Stellenwert auch zu geben und ihn so aus dieser Ecke dann rauszuholen, den er manchmal noch ist. Ne? Also entweder zwischen so, was wir gerade gehört haben, auch so Eckkneipe oder eben das ganz andere Extrem, Gladiatorenzirkus, Millionengeschäft, ne? Sondern als wirkliche Breitensport und Leistungssportbewegung, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die wir auch haben müssen. Und darum sind wir versuchen wir als SSB auch uns immer wieder dann auch zu positionieren mit unseren Vereinen und unseren Themen.
Ein Thema, und das hast du uns so ein bisschen zugerufen, ich musste da tatsächlich auch einmal kurz drüber nachdenken, ist dieses Thema Nachhaltigkeit im Sport. Mhm. Das ist was, wenn man, du hast jetzt eben schon ganz viele Dinge gesagt, im Sport geht es ja auch um Werte und um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jetzt ist dieses Thema nachhaltig ja auch eins, was die Gesellschaft in Gänze momentan unglaublich bewegt. Welche Aufgabe kann der Sport da übernehmen?
Der Sport kann auch dazu beitragen, dass wir alle und unsere Kinder und Enkelkinder noch auf einem Planeten leben, der lebenswert ist. Und Sport mit Energieverbrauch, mit Flächenverbrauch zu tun hat, gibt es da ganz viele kreative Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ne? Also sind oft kleine Dinge, ne? Wenn man überlegt, die Beleuchtung von Flutlichtanlagen, da kann ich teure Lampen gegen LEDs austauschen. Ich kann beim Energieeinsatz, also Golfplätzen, ne, der enorme Wasserverbrauch, da kann ich aktiv werden. Ich kann aber eben auch dafür sorgen, dass Bewegungsräume erhalten bleiben. Ne? Also ich gebe viele kleine und große Ideen. Ne? Ich denke wieder mal an meinen kleinen Verein, der irgendwann da mal so viel Platz auf seiner Sportanlage hatte, dass man dort noch mehrere Bienenvölker angesiedelt hat mit einem Hobby-Imker. den Honigertrag haben wir dann als Borussia Münster Honig dann für die Jugendabteilung verkauft, ne, und haben gleichzeitig dafür gesorgt, dass da ein paar Pflanzen im Viertel bestäubt worden werden. Ne. Wir werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren auch im Sport merken, dass der Klimawandel etwas ist, was uns stark tangiert. Ne. Wir haben vor 2-3 Jahren schon Laufveranstaltungen absagen müssen, weil es im Sommer über 40 Grad war, mussten Fußball-Jugendturniere abgesagt werden. Das wird extrem Wetter, wird es weitergeben. Ne. Und insofern müssen wir uns dem Thema auch widmen. Ne. Es gibt bei vielen Vereinen inzwischen den sogenannten Umweltcheck, wo man dann versucht, sich auch seine eigene Anlage anzugucken. Ne.
Ja, du sagst es gerade selber, also es mussten teilweise schon Veranstaltungen abgesagt werden. Also es ist wahrscheinlich, wie halt in der großen Politik, also dieser Mix aus Anpassung. Also man muss sich wirklich überlegen, genau. wie kann man unter den veränderten Bedingungen weiterhin Sport treiben und auch gleichzeitig Teil dessen sein, dazu beizutragen, was zu tun. Sportstättensanierung, PV-Anlagen auf die Dächer zu schrauben. Wie groß würdest du jetzt einschätzen, wie groß ist dieses Potenzial in Münster? Also ist das schon was, wo man sagt, das haben schon viele auf dem Schirm oder da schlummert halt noch ein Wahnsinnspotenzial?
Das haben viele auf den Schirm. Es schlummert aber auch ein Potenzial, weil einfach auch das Geld für Investitionen natürlich nicht immer auf der Straße liegt. Wir haben glücklicherweise jetzt seit 3 Jahren vom Land NRW ein Förderprogramm, moderne Sportstätte nennt sich das, mit 300 Millionen, wo allein auf Münster 4 Millionen entfallen. Und das sind Fördermittel, die eben in so diese dringenden Investitionen, also PVT aufs Dach oder einfach mal Asbestsanierung, gibt es auch teilweise leider noch in Sporthallen, genutzt werden können und wo dann wirklich bis zu 90% dieser Maßnahmen gefördert werden. Da haben wir unsere Vereine informiert, dass sie sich beteiligen können. Und wir haben, glaube ich, ein Antragsvolumen gehabt von über 10 Millionen. Das zeigt eben, dass der Bedarf da ist. Die ersten 4 Millionen gehen jetzt auf die Straße. Dann wird es Ende des Jahres nochmal 500.000 Euro für die Vereine geben, für Investitionen in Outdoor-Sportgeräte und Sportanlagen. Und dann wird das hoffentlich auch im übernächsten Jahr nochmal fortgesetzt. Also da gibt es einen gewissen Sanierungsstau. Das ist leider auch festgestellt, so als Gelder bereitgestellt wurde, und das waren Milliardenbeiträge in NRW für die Schulsanierung, dass man dann ganz viele in Schulen saniert hat und jede Klasse hat jetzt hoffentlich auch eine elektronische Tafel, aber man hat dabei die Sporthallen vergessen. Und das ist so ein Punkt, den man sicherlich auch noch nacharbeiten muss. Ne? Also wenn ich heute Grundschulsporthallen angucke, dann sehen die aus wie teilweise vor 50 Jahren. Ne?
Ich versuche mich mal an einem ganz harten Cut jetzt, weil A ist dein Verein auf eine gewisse Art und Weise auch davon betroffen gewesen und B ist es tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema gestern gewesen. Also ich versuche diesen Cut einfach mal zu machen. Christoph Metzeler ist gestern verurteilt worden wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern und Videos. Wir beide kennen ihn noch aus Preußen-Münster-Zeit als Spieler. Wir haben ihn, glaube ich, beide tatsächlich als jungen Spieler kennengelernt. Er war damals der Prototyp des neuen Verteidigers. Das glaubt keiner, aber es ist wirklich so gewesen. Der erste Verteidiger, der nicht Gegner weggegrätscht und weggehauen hat, hat danach im Prinzip eine Musterkarriere gemacht und ist jetzt abgestürzt und hat sich vor Gericht verurteilen lassen müssen. 10 Monate Bewährungsstrafe wegen des Besitzes halt von kinderpornografischen Bildern. Jetzt meine Frage. Es ist ein extrem emotionales Thema. Ich bin gestern damit, ich habe einen Kommentar dazu geschrieben und ich bin damit konfrontiert worden, dass Menschen gesagt haben, wie kann der mit 10 Monaten Strafe davonkommen? Was war so dein erster Eindruck nach diesem Urteil und wie bewertest du die ganze Sache?
Ja, mir sind da auch ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf gegangen und das hat mich auch durchaus emotional stark angefasst. Nicht nur deshalb, weil ich auch 3 Töchter habe und wir das gestern teilweise auch so in der Familie mal diskutiert haben. Zum einen ist so das Gefühl, dass man das eigentlich gar nicht an sich heranlassen möchte. Also die ganzen Fakten, die jetzt ausgebreitet werden, teilweise auch über eine sehr intensive mediale Berichterstattung, die möchte man eigentlich gar nicht wissen. Also man möchte es am liebsten, möchte man sagen, das darf es alles gar nicht geben. Dann ist der zweite Gedanke, es ist sehr gut, dass dir auch Transparenz entsteht, dass das Thema sexualisierte Gewalt, was wir im Sport haben als Riesenproblem, also nicht nur in der katholischen Kirche, sondern dass in den vielen gesellschaftlichen Bereichen ein Riesenthema ist, dass das auch eine Öffentlichkeit erfährt, damit diese Dinge hoffentlich irgendwann mal auch stärker verfolgt, bekämpft werden können und auch am besten in der Entstehung vermieden werden können. Dann habe ich genauso ein Bild wie du, Alex, von Christoph Metzelder, den ich vor dieser Berichterstattung auch als sportliches Vorbild, als menschliches Vorbild eher gesehen habe, was sein Engagement in der Gesellschaft anbelangt, eben auch für Kinder, ne, über die Aktion Roter Keil. Und da ist für mich auch so eine gewisse Welt zusammengebrochen, wenn man dann denkt, man kann jemanden wirklich nur vor den Kopf schauen, aber nicht sehen, was im Kopf passiert. Was mich gestern und in den letzten Tagen dann aber auch wiederum auch angefasst hat, ist so, dass ich dann gedacht habe, der hat wahrscheinlich in den letzten Jahren insbesondere versucht, auch ein sehr, sehr gutes Image von sich aufzubauen. Und diese Art, so an seinem Image zu arbeiten, das hat, glaube ich, auch so diesen Prozess weiter begleitet. Er war sehr professionell beraten von sehr teuren Rechtsanwälten und Rechtsbeistand. Und es, glaube ich, war eine klar festgelegte Kommunikation, was da jetzt eingestanden wird und was nicht eingestanden wird. Aber ich denke dann auch an den Menschen Christoph Metzelder. Der muss ja irgendwann auch mal sehen, dass er das für sich verarbeitet und dass er auch zulässt, dass er jemand anders ist, als er vorgibt. Und ob er dann gut beraten war, so mit dem Umgang mit dieser ganzen Thematik in den letzten Wochen und Monaten, das würde ich immer stark bezweifeln.
Ja, du hast mir jetzt eine sehr gute Antwort gegeben. Tatsächlich finde ich, dass es eine sehr gute Antwort war. Aber weißt du, über wen wir gar nicht jetzt geredet haben? Weder ich in meiner Einstiegsfrage noch du, über die Opfer. Und die Opfer sind ja eigentlich die Kinder, ne? Also wir sind da in so einem Mega-Spannungsfeld unterwegs, wo wir sagen, ja, der Täter hat dies und das gemacht und wie hat er sich verkauft und so, aber wir reden nicht darüber, was ist da eigentlich mit dem 10-jährigen Jungen passiert, der da auf den Videos ist, oder mit dem 9-jährigen Mädchen. Und wir sind ja beide auch Familienväter. Ich frage dich jetzt nochmal, findest du die Strafe korrekt?
Also sie ist zumindest schwer verständlich. Jetzt muss man sagen, er ist ja jetzt nicht verurteilt worden wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, sondern wegen des Besitzes von kinderpornografischen Bildern und Videos, wenn ich es richtig verstanden habe. Insofern ist das, was vermutlich auch viele andere, die leider für ähnliche schlimme Vergehen oder Vergehen verurteilt werden, auch als Strafe bekommen. Man kann darüber diskutieren, ob man diese Strafe verschärft, das ist das eine. Ich finde es aber wichtiger ist, dass wir darüber diskutieren, wie wir es schaffen, Kinder zu schützen. Und der Schutz der Kinder muss an oberster Stelle stehen. Und das hatte ich gerade schon kurz angerissen. Es gibt ja nicht nur so Handlungszusammenhänge in der katholischen Kirche, wo vielleicht Sexualität auch unterdrückt wird und wo Hierarchien herrschen, sondern wir haben in allen gesellschaftlichen Bereichen es mit sexualisierter Gewalt zu tun. Und da ist manchmal geht schon mit ersten Indizien los, mit dummen Sprüchen von Trainern gegenüber Mädchen oder Jungs. Das ist auch sportartspezifisch unterschiedlich, ne? Aber da müssen wir, und das ist auch ein Thema, was wir als SSB ja jetzt in diesem Jahr als ganz wichtiges Handlungsfeld entdeckt haben und dafür auch zwei Mitarbeiter einstellen. Wir müssen da zum einen die Mitglieder in den Vereinen, wir müssen die vor sexualisierter Gewalt schützen, aber wir müssen die Vereine auch ertüchtigen, dass sie, dass bei ihnen die Alarmzeichen brennen, wenn sie beispielsweise Verdachtsfälle haben bei ihren Trainerinnen und Trainern. Und das ist total wichtig. Ich glaube, das ist auch eine Lehre daraus. Wir können jetzt überlegen, ob man den jetzt noch irgendwie, wie man es früher gemacht hat, an Pranger stellt und beurteilt und wir uns also darüber echauffieren und dann gehen wir 3 Wochen später zur Tagesordnung hin. Aber wir müssen ja Strukturen verändern in der Gesellschaft. Ne? Das ist viel wichtiger. Ne? Wir müssen Angebote schaffen. Gerade Sportvereine, ist meiner Meinung, sind auch durchaus da sehr empfindlich. Ne? Ein offenes Tor für solche Dinge, wenn dann sich jemand anbietet und sagt, ich würde gerne bei euch Übungsleiter sein und ich möchte auch gar keine Kohle dafür, ich mache das einfach so, weil ich mich so sehr auch dafür interessiere, jungen Menschen zu unterstützen, dann kann das ja mitunter auch der Wolf im Schafspelz sein. Ne? Und da brauchen wir ganz viel professionelle Hilfe und Unterstützung für die Vereine. Wir sind froh, dass wir das ab Juli jetzt mit unserem Programm, mit Schulungen, mit Coachings in den Vereinen, mit Zertifizierten vorgehen, dass wir das unterstützen können.
Ne? Ja, vielleicht als letzte Frage auch zu diesem Thema oder Anmerkung. Wir hatten ja in diesem Podcast Irmi von Fanshot hier, die sehr eindrucksvoll auch geschildert hat, wie es Borussia Münster ergangen ist. Und auch da muss man natürlich differenzieren zwischen Christoph Metzelder mit dem, was er gemacht hat, und dem, was dann bei euch passiert ist und wie sehr gut ihr es dann auch tatsächlich aufgearbeitet habt. Wie können sich Vereine schützen vor übergriffigen Trainern, vor sexualisierter Gewalt?
Ja, das ist genau der Punkt. Du kannst das nicht, sagen wir mal, für jeden Verein einzeln finden. Du brauchst letztlich einen Prozess im Verein, in dem du Vorstandsmitglieder schulst, in dem du Trainer schulst, in dem du Eltern informierst, Kinder informierst. Du brauchst Leitlinien und Richtlinien. Du brauchst ganz viel Kompetenz im Verein. Du brauchst einen Ombudsmann für das Thema. Also es ist ein Bündel an Maßnahmen.
Ja. Ich bin heute der Mann für die harten Brüche und das mache ich auch. Ich bin, also wie ich eigentlich ist, lebt meine Tischtenniskarriere wieder auf. Ich bin kurz vom Wahnsinn und nur einer kann mich dann in der Regel stoppen, Uli, aber eigentlich ist alles gesagt heute, oder?
Ja, zwei Fragen hätte ich noch, Michael, an dich. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Ich glaube heute, ich habe zum ersten Mal an einem Podcast teilgenommen.
Das hat, glaube ich, schon mal ein Gast gesagt.
Okay. Ja.
Aber das zählt. Und wenn wir mal so ein paar Monate nach vorne schauen und der Sommer ist in Münster angekommen, es ist wieder einiges möglich und vorm Schloss könnte das Sommernachtskino stattfinden. Großes Freiluftkino, die Leinwand geht dort runter. Was würde da stehen? Welcher Satz, welches Zitat, welcher Gedanke von dir?
Das Leben ist prinzipiell endlich und draußen gibt es nur Kännchen.
Alles klar, super. Michael Schmitz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Morgen für uns genommen hast.
Danke, Michael, ja.
Danke gleichfalls, hat viel Spaß gemacht.
Ganz vielen Dank.
Ja. Tschüss.
Ciao.